Du hast es schon angesagt, liebe Dani, wir starten eine Predigtserie. 5 Sonntage Jakobus. Ich meine, wenn du denkst, ich bin jetzt ins erste Kapitel reingegangen und der selber die Predigt vorbereitet, der einen Impuls vorbereitet, der hat immer den höchsten Gewinn, das will ich euch sagen. Also, wenn mal irgendwo jemand fragt, wer will heute einen Impuls machen oder morgen oder nächste Woche, ich rate dir Streck. Sag, ich mach das. Weil in dem Moment, wo du musst Gottes Nähe suchen, du musst in seine Gegenwart kommen und du wirst die Person sein, die am meisten davon nimmt und zehrt. Mein Herz ist so voll. Meine Frau sagte, Ralf, bleib langsam, red nicht zu schnell. Also ich werde alles tun, dass ich mich heute nicht übernehme. Und das Schöne ist, wir haben ja noch 4 Sonntage. Das heißt, wenn ich es heute nicht so rüberbringe, es haben noch 4. Nächsten Sonntag predigt Daniel Söldner hier zum Kapitel 2. Ja? Und dann am dritten Sonntag kommt Kapitel 3. Und am vierten Sonntag predigt wieder Daniel zum Kapitel 4. Und dann kommt Kapitel 5. So ist der Ablauf. Also ich glaube, wir können alle etwas mitnehmen. Und jemand stellt sich vielleicht die Frage, vielleicht stellst du die Frage, warum eigentlich den Jakobusbrief? Aber vorher noch eine Folie, die ich jetzt übersprungen habe. Du kannst den Jakobusbrief folgen auf YouVersion. Wir haben als Via Esslingen sind wir irgendwie mit YouVersion vernetzt und wir haben dort einen Bibelleseplan zum Jakobus. Faith Works heißt der, glaube ich. Ja, den haben wir da draufgelegt. Du kannst das also abscannen oder ihr habt in der Bewegungsmail die Folie bekommen. Das einfach vorneweg, wenn du dich einschließen willst und auch anklinken willst, auch unter der Woche dich mit dem Jakobusbrief beschäftigen, über eine Andacht, ist das eine ganz tolle Möglichkeit. Aber erst mal, warum Jakobusbrief? Und ich habe euch hier ein Zitat mitgebracht von Friedhelm Holthuis, unser Preises im BFP. Er sagt, die Zeiten werden nicht besser werden, deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir stabil bleiben. Und ich glaube, das stimmt sowas von. Ja. Ich habe mich im ersten Moment ein bisschen gesträubt, diesen Text abzudrucken, die Zeiten werden nicht besser werden. Das hört sich so nach Negativem an. Ich denke nicht negativ, aber ich stelle mich darauf ein. Ja? Und Jesus sagt, am Ende der Tage werden schwierige Zeiten kommen. Die Menschen werden sehr selbstsüchtig sein, Timotheusbrief, egoistisch. Sie werden mehr das Böse lieben wie das Gute. Also es ist eigentlich ein biblischer Realismus, der damit einfach steht. Aber man kann trotz dieser Voraussicht kann man stabil bleiben. Das heißt, man kann innerlich ermutigt und voller Hoffnung bleiben, auch wenn die Zeiten schwieriger werden. Das ist eine ganz, 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 ganz große Herausforderung, vor der wir stehen. Und um die geht es jetzt auch heute in der Predigt. Wie können wir stabil bleiben? Und deshalb auch der Jakobusbrief, 5 Sonntage in einem Brief. Weil das Wort Gottes gibt uns Stabilität. Ihr Lieben, das Wort Gottes ist das Einzige, was nicht relativiert werden kann. Es ist das Einzige, was unwandelbar steht. Jesus sagt, es wird eher ein Komma im Gesetz vergehen als mein Wort. Sein Wort steht. Und wir müssen natürlich schauen, wie können wir es auslegen, was sagt es heute zu uns, aber sein Wort steht. Das heißt, herauszufinden, Gott, was willst du mir durch dein Wort sagen? Das wird aus meiner Sicht die herausragende Anforderung in der Zeit sein, in der wir hineingehen. Weil Jakobus, wenn man ihn nicht kurz vorne wegschieben darf, Jakobus hat 44 nach Christus die erste Gemeinde in Jerusalem geführt und geleitet. Er war eine führende Person. Er hat das erste Kirchenkonzil geführt. Den Brief ist einer der frühesten Briefe. Man geht davon aus, dass er um 50 nach Christus geschrieben wurde. Sehr, sehr früh. Das heißt, es war noch so eine messianische Gemeinde war da. Und diese Gemeinde, interessant, das ist auch wichtig für uns zu wissen, selbst die junge Gemeinde neigte schon dazu, das Wort Gottes aus dem Auge zu verlieren. Er schreibt genau an diese Gemeinde, hey, behalte das Wort. Jakobus hat mit seiner ganzen Zielrichtung auf das Wort hingearbeitet. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Er ruft zurück ins Wort. Er ruft eine junge erste Christengemeinde zurück ins Wort. Und wenn das damals für die Leute galt, ich glaube, es gilt für uns wieder. Ich sehe in unserem Volk, das Volk Gottes, Herr, ich bete, Herr, schenk uns Freude am Bibellesen. Schenk uns das Feuer deines Geistes, damit dein Wort in uns auf leuchtet. Deshalb die Serie. Deshalb eine Serie nicht an einem Thema, sondern eine Serie an einem Brief. Versteht ihr den Gedanken? Wir wollen dich, ich möchte dich ermutigen, grab ins Wort. Und jetzt haben wir 5 Wochen Zeit. Komm rein, studier selber, schau selber, was der Geist Gottes dir im Jakobusbrief sagt. Entscheidend ist, dass wir stabil bleiben. Und man könnte auch sagen, verwurzelt werden, dass wir verwurzelt sind in seinem Wort. Interessant finde ich, dass der Willow-Kongress dieses Jahr, dass er unter diesem Begriff Rooted stand. Rooted heißt verwurzelt. Also ein Leitungskongress, jetzt gerade zu Ende gegangen. Das große Wort, das Leiter in Deutschland und Europa über ihr Leben setzen, ist Rooted. Lasst uns als Leiterschaft verwurzelt sein. Genau das ist auch Jakobus Anliegen an dieser Stelle. Und neben diesem Grundanliegen, einfach mal eine Serie zu haben an einem Brief, kommt jetzt das theologische Anliegen des Jakobus. Und er fragt, wie sieht eigentlich lebendiger Glaube aus? Das ist das Thema. Und er wird ganz schön steil, wir werden das noch erleben in den nächsten Sonntagen. Er spricht auch von einem toten Glaube. Ist Glaube immer gut? Nein, es ist entscheidend, ob der Glaube lebt. Das ist Jakobus. Und jetzt ist die Frage, wie sieht dieser lebendige Glaube aus? Was bezeichnet ihn? Woran merke ich, ob mein Glaube lebendig ist oder tot? Und das ist schon eine entscheidende Frage. Und hier will Jakobus aufwecken. Der weckt ganz schön auf. Sein Stil ist fast telegrammartig, sagt man manchmal. Er haut die Themen raus. Und natürlich sind es Themen, die in der Gemeinde vor Ort vorkamen. Er schreibt auf, er antwortet auf Anliegen, die in der Gemeinde waren. Und er ist sehr klar. Er ist sehr klar. Und manchmal denkt man sogar, ja, Jakobus, bist du mit Paulus eigentlich auch eins? Ist da eine Einheit da? Manche sagen, Paulus führte bis zum Kreuz. Und Jakobus führt nach dem Kreuz weiter. Ihr wundert euch vielleicht, warum das Kreuz hier so aussieht, wie es aussieht. Ich werde es immer wieder mal Stück für Stück weiter lüften. Vielleicht fragt ihr euch auch die Schuhe. Ich weiß nicht, ob ich das heute schon lüften kann, aber in der Serie werden sie noch gelüftet werden, das Geheimnis dieser Schuhe. Übrigens, wenn du Schuhe hast, du die hier herstellen willst, zur Ansicht, du darfst sie gerne mitbringen. Ehrlich, es ist so gemeint, steht mal nur eine Auswahl da, aber... Also das Kreuz. Wisst ihr, manchmal, und für manche Menschen ist dieses Kreuz im ersten Moment wie verdeckt. Ja, die Tagesnachrichten, das Leid, die Schwierigkeiten verdecken die Botschaft des Kreuzes. Und nochmal versucht man vielleicht, sich da durchzugraben, aber du kriegst es nicht weg. Mit einer Minute Bibel lesen am Tag ist es fraglich, ob du wirklich durchkommst. Und das Kreuz, damit die Herrlichkeit der Gnade sein Werk in dir tun kann, das steckt dafür. Das Kreuz ist, der Alltag versucht manchmal uns die Schönheit des Evangeliums zu verschleiern und zu verblenden. Wie sieht lebendiger Glaube aus? Ein Satz von Timothy Keller an dieser Stelle. Das Evangelium ist weder religiös noch unreligiös. Ihr habt jetzt vielleicht Angst, wann fängt der an mit dem Jakobusbrief? Ich fange gleich an, okay? Es sind nur die Vorbemerkungen, aber mir sind die wichtig. Mir sind wichtig, dass wir verstehen, warum wir jetzt da reingehen und dass wir den Brief mal grob einordnen können. Das Evangelium ist weder religiös noch unreligiös, sondern ein ganz anderer dritter Weg, Beziehung zu Gott durch Gnade. Und an der Stelle will ich unsere neue Errungenschaft mal versuchen. Ich habe es geübt gestern. Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen aus wie eine Schultafel. Das stört mich, ganz ehrlich gesagt. Aber ich finde es irgendwie stylischer. Unser pastorales Team hat es, glaube ich, genau für mich, wegen mir, uns geschenkt. Ich habe ein bisschen mehr Platz. Ja? Und ich kann es quer nehmen. Also ihr dürft dann Rückmeldung geben. Sollen wir die Flipchart nehmen oder das hier? Also, das Evangelium ist ein Weg, ein dritter Weg, Beziehung. Beziehung aus Gnade. sieht man ganz schlecht. Oh. Blendet's oder spiegelt's? Ja, ihr seid gut. Ist jetzt besser so? Schlecht, nicht gut? Nicht gut? Ah ja, ich sehe, ich muss wahrscheinlich bei der Flipchart wieder bleiben. Okay. Also, ich sage einfach mal die Namen an. Ihr könnt vielleicht nachher vorgehen beim Abendmahl oder nach irgendwann versuchen, das zu schauen. Glaube, lebendiger Glaube führt in eine Beziehung, die aus Gnade gestiftet ist. Die Beziehung mit Jesus lebt aus Gnade. Er nimmt mich an und vergibt meine Schuld aus Gnade. Mein ganzes Leben ist aus Gnade. Gnade heißt ein kostenloses Geschenk. Ich bin reich beschenkt aus Gnade. Und jetzt gibt es zwei Wege, die davon weg abirren. Und das eine ist der Weg der Werkgerechtigkeit. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich richtig gehe. Bitte entschuldigt. Und das andere ist der Weg der billigen Gnade. Also, es macht ja eh nichts aus. Ich kann ja eh machen, was ich will. Gott, vergib mir ja wieder. Was soll's? Ich lebe so, wie ich will. Gott, vergib mir. Und ich kann ja tun und lassen, was ich will. Und viele dachten am Anfang so. Die erste Gemeinde dachte oft so. Ich bin aus Gnade gerecht. Also, was macht Sünde? Ist nicht schlimm. Ich würde mir immer wieder vergeben. Das ist eine Seite, auf der man vom Pferd fallen kann. Und die andere Seite ist die, dass ich meine, ich muss durch Werke gerecht werden. Das ist unfassbar anstrengend. Und das ist natürlich mega locker, aber hochgradig gefährlich. Und Jakobus versucht diesen Weg der Beziehung durch Gnade, den Glauben, lebendiger Glaube heißt Beziehung. Glaube ist immer Beziehung. Glaube ist nur nicht nur einfach ein abstraktes Wort. Glaube heißt Beziehung. Ich vertraue mein Leben jemand an. Wie meine Frau. Ich habe mein Leben. Wir haben uns unser Leben einander anvertraut. Wir sind jetzt ein paar Jahre schon zusammen. Es ist eine Beziehung. Ja. Und in der Beziehung ja, gibt es immer Möglichkeiten. Also, ganz egal, was du denkst. Und das andere ist, ich muss mir deine Liebe verdienen. Merkt ihr das? Paulus hat das Ding hier anvisiert. Paulus schreibt gegen Werkgerechtigkeit. Seid ihr jetzt gerecht aus Werken oder was? Jakobus sagt, ohne Werke ist euer Glaube tot. Jakobus, spinnst du? Kriegt man Paulus und Jakobus eigentlich zusammen? Ja, man kriegt sie zusammen, wenn man das hier vor Augen hat. Paulus schreibt dagegen, dass wenn dein Leben böse Werke hervorbringt, wenn keine Frucht entsteht, frag dich, ob dein Glaube lebt. Das ist Jakobus. Und er geht praktisch diesen Irrweg an. Paulus geht den an. Im Kern geht es um Beziehung. Okay, jetzt können wir einsteigen, glaube ich, in diesen Brief. Lebendiger Glaube, das ist Statement heute von der Predigt. Lebendiger Glaube bewährt sich in Prüfungen. Lebendiger Glaube bewährt sich. Eine lebendige Beziehung bewährt sich. Ute, wie froh bin ich, dass wir jetzt so viele Jahre zusammen sind. Deine Liebe zu mir hat sich bewährt. Und wir haben manche harte Zeiten hinter uns, wo ich schon dachte, boah, was wird jetzt? Aber wir sind durch die Schwierigkeiten durch. Und ihr Lieben, ich sage euch wahrscheinlich nichts Neues. Jede Schwierigkeit, die wir bewältigen, macht unsere Beziehung stärker. Ist das so? So, und jetzt sind wir hier bei Jakobus. Vers 1, Kapitel 1. 2 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Und das ist ja schon steil. Ein ganz besonderer Grund. Ja, ein besonderer Grund ist es bestimmt. Das hat die neue Genfer Übersetzung gut ausgedrückt. Aber achtet es für lauter Freude, sagt Elberfelder. Ja, das ist noch ein bisschen verhalten ausgedrückt, NGÜ. Ja, besonderer Grund zur Freude, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. An dem Vers ist der Hauptvers, in dem wir heute dran sind. Ich weiß nicht, wie weit ich noch komme in den nächsten Minuten. Aber das ist mir aus dem ersten Kapitel und es ist ja so voll. Aber an der Stelle glaube ich, empfinde ich die stärkste Betonung für uns heute. Und ich fand so interessant, dieses Wort, was von dir kam. Dieses prophetische Wort, dieser Eindruck, dass Gott hier etwas sagen will. Da ist jemand da, dem geht es gerade nicht gut. Da ist jemand da, für den ist das Kreuz gerade wie verspart. Der sieht vor lauter Problemen oder Alltag und Krisen, er sieht das Kreuz nicht mehr. Du kannst ihm zwar sagen, da ist ein Kreuz. Was ist da? Ich sehe kein Kreuz. Ich sehe das Kreuz nicht. Ich sehe das Evangelium. Gott ist da. Ich sehe ihn nicht. Ich spüre ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Wie soll ich eine Beziehung mit jemandem haben, den ich gar nicht wahrnehme? Das ist wirklich eine berechtigte Frage. Und so Zeiten gibt es im Leben. Ich selber ging durch 2 Jahre echt panische Angst fast durch. Depression, niedergeschlagen. Ich sage, ich muss meinen Job an den Nagel legen. Ich kann nicht mehr Pastor sein. Ich schaffe das nicht. Ich bin so froh, dass ich dran geblieben bin. Und dass ich versucht habe, die Dinge, die da hochkamen, zu bewältigen, weil das sind ja reelle Ängste und die Ängste haben irgendwo eine Wurzel und die lohnt es sich anzugucken und dann mit Gott da durchzugehen. Aber in der Beziehung bleiben, wenn es irgendwie geht, das sagt Jakobus. Ich versuche es mal mit einer Wirkungsreihe uns vor Augen zu malen. Also da ist zuerst eine Prüfung, mit der beginnt das Ganze. Und ich weiß, ihr Schüler, ihr habt wahrscheinlich viele Prüfungen, oder? Oh meine Güte, was habe ich früher geschwitzt in Prüfungen. Und als ich das Abi geschrieben habe, dachte ich, jetzt hast du endlich keine Prüfung mehr. Oh mei, war das blöd. Ja, ich bin zur Bundeswehr, ständig Prüfungen, ständig Tests. Dann hast du eine Ehe und denkst, ja super, ist alles perfekt. Und plötzlich wird das Ding auch geprobt. Wie der TÜV, der draufschlägt. Und der schlägt ja dort drauf, ne, wo es schon fast am Durchrosten ist. Das muss auch merkt. Und ist ja gut, dass man es merkt, oder? Prüfung, Herausforderung, Anfechtung, Bedrängnis, Schwierigkeiten. Gott, wo bist du? Leid, Krankheit. Ich werde noch zu Heike noch was sagen. Wir haben, nicht wir, am Freitag wurde Heike Kraus beerdigt. Ich sage zum Herrn, das war ihr Taufvers. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ist der Psalm 16. Ich bin heute Morgen ausgewacht und ich spürte, ich hatte den Satz für die Predigt im Kern, Gott, deine Nähe ist mein Glück. Das ist die Auflösung dieses ersten, zumindest dieses Teiles, des Hauptteiles von diesem ersten Kapitel. Und das war genau der Vers. Die Karte war bei mir heute Morgen auf meinem Schreibtisch. In deiner Nähe gibt es Freude in Fülle. Heike ist die Prüfung durch. Und wie? Und Lothar mit ihr. Also haben wir 2 Leute, die als Vorbilder vor uns stehen. Das ist eine harte Prüfung, oder nicht? Schau mal, du hast vielleicht 40 Jahre, 50 Jahre in der Gemeinde gedient und jetzt kommt eine Zeit, wo du frei hast und jetzt ist plötzlich dein Partner nicht mehr da. Es ist für mich fast mein Worst Case, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Und ich weiß nicht, wie ich es bewältigen würde. Lothar ist wieder ein Mega-Vorbild. Also Prüfung. Und die Prüfung bringt, wenn wir sie im Glauben, wenn unser Glaube lebt, wenn wir in einer Beziehung mit Jesus bleiben, in der Prüfung, bringt die Prüfung Standhaftigkeit hervor. Das sagt Jakobus. Und deswegen sagt er, hey, wenn du in Prüfungen kommst, jammer nicht. Sei kein Baby. Nimm's wie ein Mann oder wie eine Frau. Gott macht was mit dir. Wenn du zusammenbrichst, ist auch gut, dann ist gut, dass du zusammenbrichst. Dann weißt du, warum du zusammenbrichst. Wenn dein Auto zusammenbricht beim TÜV, dann ist gut, dass es zusammenbricht, weil sonst bricht es zum falschen Zeitpunkt zusammen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu schlapsig. Ich weiß, wie schwer so eine Prüfung sein kann. Ich will das nicht. Aber ich neige manchmal dazu, flapsig zu werden in so einer Predigt. Aber ich will es nicht verharmlosen. Aber der Weg ist, dass ich, wenn der Glaube, im Glauben, in der Bewährung des Glaubens, im Bleiben in der Beziehung, kommt in meinem Leben Standhaftigkeit durch. Und ihr Lieben, wir brauchen Standhaftigkeit. Deshalb ist der Jakobusbrief so aktuell. Wir brauchen Standhaftigkeit. Was wird mit unserer Via sein, wenn wir uns mal nicht mehr so treffen können? Ich dachte, wir machen einfach Hauskreise, wir gehen voll in den Untergrund. Aber wir leben weiter. Und wir bauen weiter. Und wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Oder? Seid ihr mit dabei? Aber da braucht es eine innere Standhaftigkeit. Und diese Standhaftigkeit, sie bringt dann Reife. Ich habe diese Worte Standhaftigkeit und Reife nochmal ein Stück tiefer vom Griechischen her angeschaut. Und der Begriff, der hier im Griechischen für Standhaftigkeit benutzt wird, heißt Hypomone. Und das meint Geduld. Brauchen wir das nicht alle irgendwie? Oder? Manchmal kommt eine Schwierigkeit und boah! Gottes Geist bewirkt in der Prüfung Geduld. Ich werde da durchgehen. Ich bin nicht allein. Wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere, ich breche nicht in Panik aus. Ich weiß, Gott sorgt für mich. Mein Leben ist in seiner Hand. Und wenn Menschen mich verspotten und mich verlachen oder mich mobben in der Schule oder wo auch immer, im Beruf, ich bleibe. Gott, ich weiß. Ich lebe nicht, um Menschen zu gefallen. Ich lebe, um dir zu gefallen. Geduld. Ausdauer. Brauchen wir das? Ist das nicht ein cooles Wort? Ausdauer. Wenn man nicht gleich beim ersten Ehestreit auseinander abhaut, sondern wenn man liebt. Liebt mich meine Frau auch noch, wenn sie mich wirklich kennt? Darf ich bei ihr sein, so wie ich bin, mit all meinen Schwächen, und sie liebt mich noch? Ich mag es eins, in unserer Beziehung wächst das Vertrauen. Es ist so schön, es ist so schön, in einer Beziehung zu sein, wo du vertrauen kannst. Ich will dir sagen, du kannst Jesus vertrauen. Er steht zu dir. Er lässt dich nicht. Sein Ja steht felsenfest. Vertraue ihm. Egal, was du denkst, egal, was deine Gefühle sagen, du kannst ihm vertrauen. Er hat das Zeichen seiner Liebe ans Kreuz, auch wenn es vielleicht verborgen ist. Er hat es dorthin geheftet. Seine Herrlichkeit strahlt vom Kreuz her. Ausdauer, Ausdauer unter üblen Bedingungen. Etwas zu ertragen. Jemand, der standhaftig ist, der kann was ertragen. Und es ist immer verbunden mit Hoffnung. Es schwingt in diesem Wort Standhaftigkeit der Begriff Hoffnung mit. Schauen wir den zweiten, den Begriff Reife an. Was meint Reife? Teleios, er meint einmal eine erwachsene, volljährige Person im Gegensatz zum Kind. Ja, wir bleiben alle irgendwie Kinder. Aber es ist schon komisch, wenn du dich nach 20 Jahren, glaube ich, sei noch kindisch benimmst. Und gleich sauer wirst, wenn mal irgendeiner dich kritisiert. Damit habe ich zu kämpfen. Mit Kritik umzugehen. Boah, was hat mich das in meinem Leben gekostet? Aber ich bin so dankbar, dass Gott so Stück über Stück über manche Krise und manche Schwierigkeit aber mir geholfen hat. Der meint vielleicht gar nicht dich. Er meint eine sachliche Sache, ist doch okay. Und Gott sagte kürzlich zu mir, Ralf, du musst es nicht jedem recht machen. Ich dachte immer nur, man kann es nur nicht jedem recht machen, aber ich versuche es trotzdem. Er sagte zu mir, du musst gar nicht. Boah, hat mich das befreit. Also so führt Gott, er führt uns durch Schwierigkeiten zu einer gewissen Reife. Es kommt von Telos, Ziel. Schau mal, das Ziel, das für dein und mein Leben ist, ist nicht ein glückliches Leben zu haben. Doch, in seiner Nähe ist mein Glück, natürlich, in dem Sinn schon. Aber immer jubelnd, immer jauchzend. Das Ziel, das Gott mit unserem Leben hat, ist, dass unser Charakter reif wird und fest wird und integer wird. Dass das, was wir sagen, mit unseren Worten übereinstimmt. Dass wir in dieser Welt ein Vorbild sind. Dass wir Zeugen sind für Jesus. Dass Menschen, wenn sie uns sehen, etwas von Jesus sehen. Das ist das Ziel unseres Lebens, oder? Ich meine es zumindest. Es ist das Wort Gottes, das uns dieses Ziel gibt. Und darauf will uns einfach der Jakobus hinführen. Vollendet. Ja. Also nochmal zurück, das ist doch eine coole Reihe, oder? Und jetzt kann ich verstehen, hey, freut euch, wenn die Prüfung kommt. Es geht wieder weiter. Gott schiebt dich auf ein nächstes Level. Jemand sagte mal, every new level you meet a new devil. Ja, auf jedem neuen Level gibt es wieder eine andere Herausforderung. Aber ja, okay. Wir sagen ja zur Herausforderung. Ja, weil es wird zeigen, dass mein Glaube immer lebendiger wird, dass er meinen Alltag immer mehr prägt. Das ist zumindest das Ziel, das Jakobus uns vor Augen malt. Noch eine zweite Reihe, auf die ich eingehen will. Das ist dann die letzte für heute. Jakobusbrief, 1. Kapitel, Vers 13 und 15. Ich lese es euch kurz, weil ich habe nur die Wirkungsreihe da. Wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Begierde, Prüfung. Nein, die nächste Reihe bitte. Und nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Aber wenn die Sünde dann ausgewachsen ist, gebürgt sie den Tod. Das ist eine krasse Nummer hier an dieser Stelle. Es kann also sein, es gibt eine Wirkungsweise in unserem menschlichen Leben, die bis zum Tod führen kann. Und wir wissen, Gott will das Leben. Und wenn du die Verse vorher liest, da geht es genau, ist nochmal eine Wirkungsreihe zum Leben. Ich kann die jetzt nicht ausführen, aber wie die Bewährung zum Leben führt. Und so gibt es aber auch, es gibt dieses Momentum der Begierde, Gier. Und ihr Lieben, wir alle haben Hunger und Gier und Sehnsucht. Das steckt in uns Menschen. Wir wollen Glück, wir wollen Zufriedenheit, wir wollen Befriedigung. Wir haben Hunger. Unsere Seele hat unfassbaren Hunger. Die Frage ist jetzt nur, wo stille ich ihn? Und jetzt gibt es eben, jetzt gibt es das Moment Sünde. Und die Sünde wird hier, wie soll ich sagen, wie fast ein persönliches Wesen dargestellt, das versucht, an deiner Begierde, an deiner Sehnsucht anzudocken und dich, ja, mit dir die Sünde hervorzubringen, zu gebären. Es ist wie ein Prozess wird hier dargestellt. Interessant ist, durch dieses Darstellen eines Prozesses habe ich immer die Möglichkeit, Stopp zu sagen. Das steckt hier drin. Ich kann also nicht sagen, es ist halt so in meinem Leben, ich komme da nicht. Nein. Wir sind verantwortlich. Jeder von uns, du bist verantwortlich, wie dein Leben läuft. Und ich, wie meins läuft. Das sagt Jakobus hier, glasklar. Dein Tun ist deine Entscheidung. Und er malt damit, und er nimmt, ist die Voraussetzung, von der er ausgeht, es ist möglich, als Christ ein Leben zu führen, das durch Gottes Geist wirklich Kraft und Power und heilig ist. Es ist möglich, der Sünde keinen Raum zu geben. Die Sünde muss nicht, ja, zur Geburt kommen in deinem Leben. Ja, wir spüren die Begier. Martin Luther sagt einmal, ich kann nicht verhindern, dass ein Vogel über meinen Kopf fliegt. Ich kann den Gedanken nicht verhindern, der ist da. Du siehst eine wunderschöne Frau, der Gedanke ist da. Aber die Frage ist, was machst du jetzt? Lässt du zu, dass dieser Gedanke dass dieser Vogel ein Nest auf deinem Kopf baut? Oder sagst du, boah, Gott, danke, dass es so schöne Menschen gibt. Oder dein Handy. Oder die Abendnachrichten. Oder was, oder das Glas Alkohol. Oder die Zigarette, was auch immer dich irgendwie in eine Gebundenheit reinführen will. Aber dann, nachdem die Begierde schwanger geworden ist, interessant, bringt sie die Sünde zur Welt. Und dann, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert sie den Tod. Da ist er glasklar. Und weißt du, was stirbt? Durch Sünde kann diese Gnadenbeziehung sterben. Wenn du in andauernder Sünde lebst und nicht immer wieder neu umkehrst, jeder von uns fällt immer wieder in Sünde. Aber das Schöne ist, wir können zurück. Ich kann sagen, Jesus, du hast für meine Schuld bezahlt. Das wollen wir jetzt gleich im Abendmahl. Du hast für meine Schuld bezahlt. Ich komme zurück zu dir. Ich will hierher und ich will stark warten, dass ich beim nächsten Mal meine Begierde besser im Griff habe. Oder du in mir meine Begierde besser im Griff hast. Ich kenne Leute, die sind von einem Moment auf den anderen durch das Wirken des Geistes frei vom Rauchen geworden. Jetzt will ich Rauchen nicht als was ganz Schlimmes da darstellen, aber jede Sucht macht was mit uns. Überall, wo ich nicht mehr selber der Herr bin, das kann eine Kaffeesucht sein, das kann jede Gebundenheit. Gott arbeitet dagegen, er will uns frei machen. Er will, dass wir als Menschen frei sind, dass wir die Entscheidungshoheit über unsere Seele und unser Leben haben. Da will der Geist Gottes mit uns hin. Und weil die Sünde uns nimmt und dann verfälscht sie unser Denken. Und ihr wisst alle, es fängt manchmal ganz leicht an. Aber gehst du den Weg weiter? Selbst die kleinste Abweichung in der Marschkompasszahl von 5 Grad wird am Ende, wenn du lange gehst, eine unfassbare weite Strecke zurücklegen, die du unumständlich nicht mehr überbrücken kannst. Weil du Gott ablehnst. Weil er plötzlich für dich tot ist. Er wird dich immer noch lieben und du wirst immer noch zurückkommen können, ist eine Gnade. Aber die Gefahr, die bringt Jakobus hier sehr klar. Wenn wir die Sünde nicht als Sünde benennen, und Sünde heißt Harmatia, Zielverfehlung. Ich verfehle das Ziel, das Gott in meinem Leben hat. Und er will uns zu aufrechten, geraden, ehrlichen, tapferen, mutigen, freien, reinen Persönlichkeit machen. Glaubt ihr das? Das will er. Gedanklich rein und im Tun rein, im Reden rein. Jetzt könnt man, seid langsam zum Hören, seid langsam zum Reden und schnell zum Hören. Das sind die ganzen Verse, die noch im ersten Kapitel drin liegen. Die könntest du jetzt alle dort einbauen. Aber das ist sein Plan und sein Ziel. Jakobus, damit ende ich jetzt. 1, Vers 25. Wer also das Gehörte, auch das, was ihr jetzt heute gehört habt, Entschuldigung, oder was wir im Brief lesen, diese Prophetie, die vorher kam, wenn wir das, was wir von Gott hören, was wir aus seiner Beziehung heraus, was wir von ihm hören, er redet ja. Wenn wir das, was von ihm kommt, wenn wir das hören und ernst nehmen und dann in die Tat umsetzen, der wird glücklich zu preisen sein bei seinem Tun. Jakobus hat 40% seiner Texte, seiner Verse, haben Rückschlüsse auf die Bergpredigt von Jesus. Nicht nur seine Bergpredigt, sondern insgesamt die Lehren Jesu. Die Lehren Jesu sind ganz, ganz stark, besonders die Bergpredigt, schwingen im Jakobusbrief durch. Hier auch diese Glückseligpreisung. Glückselig übrigens. Makarios heißt, beschreibt jemand, der nicht durch günstige Umstände glücklich gemacht ist, sondern auf Zeit und Ewigkeit völlig zufriedengestellt, indem er durch Christus und den Heiligen Geist in die Wohnung nimmt und ihn in seine ewige Gemeinschaft aufnimmt. Also jemand, der nicht durch günstige Umstände glücklich ist, sondern der selbst in der Prüfung sagen kann, ich freue mich in dir, Gott, weil du machst ein gutes Werk in mir. Und ich weiß, auch wenn ich dich nicht sehe, weiß ich, du bist da. Und ich vertraue dir. Wir gehen jetzt rein ins Abendmahl miteinander. Aber ich will noch an dieser Stelle jetzt beten. Vater, du siehst uns hier. Du dürft gerne schon spielen. Vater, du siehst uns hier, wie wir jetzt vor dir sind. Und du bist da. Du bist da durch deinen guten Heiligen Geist. Und ich weiß jetzt nicht, wen du angesprochen hast. Ich hoffe, dass es jemandem geholfen hat in seinem Herzen, in seiner persönlichen Situation. Ich bitte dich, mach uns stark und stabil als wir. Lass uns nicht eine Gemeinde sein, die von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt ist. Lass uns nicht sein wie Zweifler, die grundsätzlich alles in Zweifel ziehen und damit wie eine schäumende Brandung sind, unbeständig. Lass uns fest sein, beständig, ausdauernd, gerade, klar, liebevoll. Wir wollen lieben. Wir wollen lieben, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Unser Leben soll lieben. Wir wollen mit unserem Leben leben. Und ich bitte dich, jetzt im Abendmahl, komm, wirke du, Geist Gottes, noch in jedem. Wenn du jetzt nach vorne kommst, und du kannst hier nach vorne kommen, das Brot nehmen, jetzt gleich, wenn wir in die Lobpreiszeit reingehen, und dann hier den Saft, und dann an deinen Platz gehen, und dort einfach zu dem Zeitpunkt, wo es für dich passt, nimm dieses Abendmahl. Ich lade dich heute ein, nimm es ganz persönlich. Halte das Brot in der Hand und sag, Jesus, das ist, gehört mir. Es ist dein Leib für mich. Es ist meins. Du bist mein Schatz. Deine Nähe ist mein Glück. Und dann nimm den Kelch, das Bild, das Symbol des Blutes, vergossen für deine Schuld. Und wenn diese Schuld blutrot wäre, das Blut Jesu macht sie weiß wie Schnee. Macht dich weiß wie Schnee. Du kannst hier heute aus diesem Saal gehen als 100% Gerechter. Als Gerechter, der das auch fühlt und spürt. Du kannst dir heute, wenn Schmutz an deinen Füßen ist, darf ich es mit diesem Bild mal ausdrücken, wenn du dich im Alltag irgendwie, wenn du spürst, da hat mich was beschmutzt, da war ein falscher Satz, ein böses Wort, ein gemeines Wort. Vielleicht hast du was gesehen, was du nicht hättest sehen sollen. Vielleicht spürst du, da komme ich fast nicht weg, da ist so fast eine Bindung an mir, ich warte das Ding nicht los. Nimm es heute. Du kannst Befreiung erleben an diesem Abend mal. Wenn du darüber hinaus Gebet brauchst, ist dann auch während einem Mal hier sind Gebetshelfer. Du kannst in diesen Gebetsgarten gehen, zu meiner Linken, und dort auch Gebet in Anspruch nehmen. Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, er nahm das Brot, brach es und gab es seinen Freunden. Er gab es seinen Jüngern, die Leute, die mit ihm nachfolgen wollten, die seine Nähe suchten. Und er sagte, nehmt, das ist mein Leib, der für euch geopfert ist. Nehmt, esst davon. Es ist meine Lebenskraft. Und dann, nachdem sie gegessen haben, nahm er den Kelch und dankte dem Vater und sagte, danke, Vater. Nehmt diesen Kelch, es ist mein Blut, das für euch vergossen ist. Es ist ein neuer Bund. Ich schließe einen Blutsbund mit dir. Ein Bund besiegelt mit meinem Blut. Ich stehe zu dem, was ich sage, heißt es. Ich stehe mit meinem ganzen Leben zu dem, was ich sage. Ich stehe mit meinem ganzen Leben zu dir als Mensch. Wenn du Jesus noch nicht eingeladen hast, dann bitte ich dich, komm erst nach vorne in dieses Abendmahl, bevor du so ein Gebet gesprochen hast, in die Richtung, Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben. Ich gebe dir mein Leben, ich will dir nachfolgen. Das Abendmahl ist für seine Nachfolger. Und du bist eingeladen. Er ruft dich und sagt, komm, wie du auch mal heißt, wenn du möchtest, komm, folge mir nach.